Der Titel meiner Kurzpredigt lautet Freude, eine ernste Angelegenheit. Wie? Freude, eine ernste Angelegenheit? Lassen Sie mich das erläutern. Als wahre Christen müssen wir Freude in unserem Leben haben. Und ich betone, wir müssen. Wieso müssen wir Freude haben? Nun, es ist Teil der Frucht des Geistes, wie es in Galater 5 steht. Natürlich müssen wir nicht die ganze Zeit mit einem aufgedruckten Grinsen herumlaufen, denn alles hat seine Zeit. Bevor ich 2013 zum ersten Mal zum Laubhüttenfest gefahren bin, habe ich mir aus der Bibel heraus bewiesen, dass das Fest zu halten ist, und zwar für 7 ganze Tage und den letzten großen Tag im Anschluss. Und ich gehe davon aus, dass Sie das alle auch getan haben, die Sie hier sind. Je nachdem, wo man wohnt, ist es eine beschwerliche Reise zum Fest. Je nachdem, auf welche Zeit das Fest fällt, hat man Probleme mit der Arbeit, mit der Schule, der Universität und was es sonst noch so alles gibt. Zu Beginn unserer Pilgerreise wurde uns gesagt, dass es kein leichter Weg sein wird und dass wir die Kosten schätzen sollen. Und das haben die meisten hier Anwesenden bereits getan und haben sich taufen lassen. Aber indem man nur anwesend ist, hat man das Gebot nicht ganz erfüllt. Nein? Bitte schlagen Sie 3. Mose Kapitel 23 auf. 3. Mose Kapitel 23 und wir werden die Verse 39 bis 43 lesen. Die Rede ist hier vom Laubhüttenfest, wie es auch in der Lutherbibel 1984 in der Zwischenüberschrift steht. 3. Mose 23, beginnend in Vers 39. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag und am 8. Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von den schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden. Und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Laubhütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Es spielt also eine Rolle, mit welcher Einstellung wir das Laubhüttenfest halten, sonst würde es nicht hier stehen. Wie gesagt, alles hat seine Zeit und wir alle sind unterschiedlich. Zu Beginn mögen einige von den Reisestrapazen noch erschöpft sein. Wiederum andere haben während dem gesamten Fest etwas oder etwas mehr zu organisieren, wichtige Gespräche zu führen oder sich mit der Technik herumzuschlagen und Vorbereitungen zu treffen. Die Freude, die wir haben sollen, ist eine Freude von innen heraus, die je nach Tageszeit auch nicht immer sichtbar sein mag. Und nicht nur eine aufgesetzte Fassade. Wir sollten eine freudige Grundhaltung pflegen. Diese Grundhaltung bestimmt meist, wie wir reagieren, wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert werden. Diese Freude bzw. diese freudige Grundhaltung können wir aber nur von Gott erhalten. Denn Gott gibt nicht, wie die Welt gibt, eine vorübergehende, scheinbare Freude, sondern eine Freude, die einen erfüllt und die letztendlich ewig bleiben wird. Nun ist es aber auch so, dass die Frucht des Geistes wachsen muss. Wiederum liegt hier die Betonung darauf, dass es so sein muss, wenn man denn in das Königreich Gottes eingehen möchte. Jeder Baum, der keine Frucht bringt oder dessen Frucht nicht wächst, wird abgehauen. Die Freude muss also als Teil der Frucht des Geistes im Laufe der Entwicklung eines wahren Christen wachsen oder zunehmen. Wieso ist aber die Freude so wichtig? Sie ist deshalb wichtig, Und das ist nicht der einzige Grund, weil man von der Wahrheit abfallen wird, wenn sie einem keine Freude bereitet. Wenn man keine Freude an Gottes Weg hat, an seinen Geboten, Festtagen, den Prüfungen, die er für uns bereitet, dass wir daran wachsen, damit wir seinen Charakter immer weiter in uns entwickeln und standfest werden und uns nicht beirren lassen von Satan und seiner Welt, die ständig versuchen, uns zu Fall zu bringen. Habe ich einen Beweis für diese Behauptung? Schlagen Sie bitte Hebräer Kapitel 12 auf. Hebräer Kapitel 12 und wir lesen die Verse 1 und 2. Ich lese aber aus der Schlachterbibel 2000. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude ist es also, die ihm geholfen hat, eine seiner schwierigsten Prüfungen zu bewältigen. Hier haben wir natürlich ein Beispiel einer vollentwickelten Freude, ein perfektes Beispiel von unserem Herrn Jesus Christus, der alles für uns getan hat und vieles noch für uns tun wird. Wir alle fangen bei der Freude auf unterschiedlichem Niveau an, weil wir alle unterschiedlich sind. Manche Menschen haben in Anführungsstrichen von Natur aus ein fröhlicheres Gemüt oder sind extrovertierter als andere. Aber wir alle müssen uns entwickeln. Wir waren bei unserer Berufung nicht perfekt und wir sind es auch jetzt ganz bestimmt nicht in jedem Bereich, in dem wir wachsen müssen. Aber wir müssen an uns arbeiten. Und mit Gottes Hilfe werden wir das auch tun können, wenn wir es nur wollen und ihn um seine Hilfe bitten. Die richtige Art von Freude zu haben und darin zu wachsen, sie auch in schwierigen Situationen zu haben, ist also wichtig. Lassen Sie mich Ihnen nun ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie jederzeit göttliche Freude haben können, wenn Sie sie benötigen. Zuallererst sollte auf der Hand liegen, beten Sie zu Gott um wahre Freude in Ihrem Leben. Es ist so einfach, nicht wahr? Wenn Sie Glauben haben, dann schon. Haben Sie aber nicht den nötigen Glauben, dann beten Sie zuerst um den nötigen Glauben. Aber was denken Sie, wird passieren? Sie bekommen plötzlich ein warmes Gefühl und sind grundlos froh? Schon komisch, oder? Die Inspiration zu dieser Kurzpredigt habe ich durch einen Artikel mit folgendem Titel bekommen: Gute Laune, 5 Glücksbooster für zwischendurch. Zwei der enthaltenen Ratschläge kamen mir doch sehr bekannt vor. Ich zitiere aus dem Artikel: Happiness Hack 3. Wünsche anderen Glück. Wer gedrückter Stimmung ist, fühlt sich oft antriebslos und wie gelähmt und hat keine Kraft, viel dagegen zu unternehmen. Aber das musst du auch gar nicht. Laut Forschern der Iowa State University reicht es schon, einfach nur durch die Gegend zu laufen und jedem Menschen, dem du begegnest, in Gedanken zu wünschen, er möge glücklich sein. Einzige Bedingung, damit es mit dem Boost für die eigene Laune klappt, ist laut der Studie, die im Journal of Happiness Studies veröffentlicht wurde, Ehrlichkeit. Man muss seinen Wunsch wirklich auch so meinen. So Psychologieprofessor Douglas Gentile. Gelingt das, so wird man selbst glücklicher. Ein Grund dafür, so der Studienleiter, könnte sein, dass wir uns durch den fürsorglichen, achtsamen und empathischen Glückwunsch stärker mit anderen verbunden fühlen. Sogar tendenziell eher narzisstische Persönlichkeiten profitieren von der Technik. Kommt einem irgendwie bekannt vor? Als ich das las, musste ich schmunzeln. Haben Forscher doch tatsächlich wieder herausgefunden, dass was in der Bibel steht, der Wahrheit entspricht. liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du sollst nicht lügen. Gottes Gebote zu befolgen bewirkt also Freude. Wow! Der zweite Ratschlag war folgender und ich zitiere wieder. Happiness Hack Nummer 5. Sei dankbar. Dankbarkeit ist nicht nur ein schönes Gefühl, es ist auch ein mächtiges im Kampf gegen miese Laune. Wenn du an etwas oder jemanden denkst, für das, den oder die du dankbar bist, konzentrierst du dich nicht nur auf die positiven Aspekte deines Lebens. Diese einfache Übung erhöht auch die Serotoninproduktion im Gehirn und eine erhöhte Ausschüttung des Botenstoffs führt zu Glücksgefühlen. Diese Effekte hat der US-Psychologe Robert Emmons schon vor 2 Jahrzehnten ausführlich in seinem Buch The Psychology of Gratitude, die Psychologie von Dankbarkeit, beschrieben. Er empfiehlt, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, präventiv, aber auch in Phasen akuter Stimmungstiefs. Das Problem, wer schlecht drauf ist, dem fällt es mitunter schwer, Dankbarkeit zu fühlen. Doch laut einer neueren Studie, die Neurowissenschaftler Alex Korb in seinem Buch The Upward Spiral, die Aufwärtsspirale, bespricht, reicht es schon, wenn du erst einmal nur versuchst, etwas zu finden, wofür du in deinem Leben dankbar sein kannst. Schon die reine Überlegung soll einen Effekt auf die Dichte und Effizienz der Neuronen haben, was mit einer höheren emotionalen Intelligenz einhergeht. Und mit einer höheren emotionalen Intelligenz ist es einfacher, dankbar zu sein, so Korb. Was sagt uns die Bibel dazu? Schlagen Sie bitte 1. Thessalonicher Kapitel 5 auf. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 16 bis 18. 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Uns wird gesagt, dass wir fröhlich sein sollen und auch, wie wir das tun können, durch Gebet und Dankbarkeit. Schon indem man nur überlegt, wofür man dankbar sein kann, wird ein Prozess in Gang gesetzt, der einem dabei hilft, dankbar zu sein und dadurch Freude haben zu können. Gott, unser gütiger Vater im Himmel, erinnert uns mit seinem Labhüttenfest nicht nur an seinen großartigen Plan für die Menschheit und gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf sein kommendes Friedensreich, sondern die Möglichkeit, geistig zu wachsen, die Gemeinschaft mit den Geschwistern zu pflegen, bei gemeinsamen Aktivitäten zu haben, wie den Versammlungen, den Essenszeiten, und auch dem Ausflug heute Nachmittag zum Beispiel. Nutzen wir also die Gelegenheiten, die Gott uns bereitet, und befolgen wir sein Gebot, vor ihm das Fest mit Freude zu halten.